Von Verrohung. In Hamburg erinnert eine Straße jetzt an zwei Opfer rassistischer Gewalt. Die CDU streicht im neuen Grundsatzprogramm mehrere Grundrechte. AktivistInnen stoppen Tesla, zumindest einen Tag. Und der Eurovision Song Contest ist überstanden. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 6. Mai. Erneut beginnt der Wochenrückblick mit einem Femizid. In Göttingen in Niedersachsen tötete mutmaßlich ein 39-Jähriger seine 34 Jahre alte Ehefrau. Die Polizei fand die Leiche am vergangenen Sonntagmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Grone. Mann und Frau hätten getrennt gelebt, heißt es. Die vier gemeinsamen Kinder seien bei einer Verwandten untergekommen. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Bereits am Samstag zuvor wurde in Regensburg in Bayern die Leiche einer 19-Jährigen im Kofferraum eines Autos gefunden, das in einer Tiefgarage abgestellt war. Die Umstände der Tat würden darauf hindeuten, dass es sich um einen Femizid handeln könnte, schreibt der Bayerische Rundfunk. Ein Tatverdächtiger, 55-Jähriger, wurde festgenommen. Medieninformationen zufolge soll es sich um einen Arbeitskollegen gehandelt haben. Das Motiv könnte Eifersucht gewesen sein. Eine weitere Tat ereignete sich am Mittwoch in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Eine 76-jährige Frau wurde gewaltsam getötet. Tatverdächtig ist ein 49 Jahre alter Mann aus der Nachbarschaft, der in der Vergangenheit bereits eine andere Frau angegriffen haben und eine weitere getötet haben soll. Die in Hamm getötete Seniorin starb Angaben der ErmittlerInnen zufolge durch massive Gewalt gegen den Hals und wurde ausgeraubt. Am Donnerstag letzter Woche wurde eine 88-Jährige in einer psychiatrischen Klinik in Bad Zwischenahn in Niedersachsen getötet. Ein 39 Jahre alter Mitpatient wird der Tat verdächtigt. Bei einer bereits Ende April tot aufgefundenen 76-Jährigen in Dresden geht die Polizei inzwischen von einer Gewalttat aus. Tatverdächtig ist der 75 Jahre alte Lebensgefährte der Getöteten, teilte die Polizei diese Woche mit. Dienstag, 7. Mai. Das erste Mal nach 17 Jahren hat die CDU am vergangenen Dienstag ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Und auch wenn zwei neue Sätze zum Gottesbezug ergänzt wurden, protestierten hunderte Geistliche gegen die Partei, die des Cs für christlich im Namen nicht würdig sei. Insbesondere wurde die Asylpolitik kritisiert, die Pro-Asyl als eine Kehrtwende, die Menschenrechte und den Rechtsstaat massiv in Frage stelle, bezeichnet. Die CDU unter Merz steht für einen Ausstieg aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Stattdessen solle jede Person, die in Europa Asyl beantragt, in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen. Im Falle eines positiven Ausgangs werde der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren. Jede Person, die in Europa Asyl beantragt. Das bedeutet, dass niemand mehr in Europa Asyl erhalten soll. Geflüchtete sollen in Drittstaaten gebracht werden. Vorbild für diese monströse Idee ist möglicherweise Großbritannien, das geflüchtete Menschen nach Ruanda deportieren will. Doch das Grundsatzprogramm der CDU enthält noch andere Punkte, die uns ebenfalls Sorgen bereiten müssen. Unter der Überschrift Sicherheit für alle, was für ein Hohn mit Blick auf die geplante Asylpolitik, heißt es, sexuelle Ausbeutung, Menschenhandel und Prostitution seien mit der Würde von Menschen nicht vereinbar. Deshalb unterstütze die CDU ein Sexkaufverbot und Hilfen beim Ausstieg aus der Prostitution. Die Pläne der Union, das nordische Modell in Deutschland einzuführen, haben es nun also auch ins Grundsatzprogramm geschafft. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach den Bundestagswahlen im nächsten Jahr die Sexarbeit in Deutschland vollständig kriminalisiert wird, ist somit massiv gestiegen. Dass die CDU, die seit jeher für patriarchale Sexualmoral steht, Merz selbst stimmte 1997 gegen das Vergewaltigungsverbot in der Ehe, Sexarbeit ablehnt und diejenigen, überwiegend weiblichen, Menschen bestrafen will, die sich dem Gebot Sex nur innerhalb der heteromonogamen Partnerschaft widersetzen, ist nicht überraschend. Und auch der Versuch, das Ganze als Frauenschutz zu tarnen, ist wenig originell. Menschenhandel und sexualisierte Gewalt sind bereits strafbar. Es muss dafür gesorgt werden, dass mehr SexarbeiterInnen Unterstützung und Schutz erhalten, wenn sie es brauchen. Dafür braucht es Legalität und Entstigmatisierung der Sexarbeit. Sexarbeitende brauchen sicheren Aufenthalt, ausreichend sensibilisierte Ansprechpersonen und Krankenversicherung. Was sie nicht brauchen, ist Bevormundung, Kriminalisierung und Entsolidarisierung. Mit der CDU sind Solidarität und Unterstützung jedoch nicht zu haben. Die Sozialpolitik dieser Partei steht exemplarisch für den Armenhass und die weitere Prekarisierung derjenigen, die ohnehin am Rand der Gesellschaft stehen. Arbeit sei eine solidarische Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft, erklärt die CDU und ergänzt, wer arbeitsfähig sei, Sozialleistungen erhalte und sich angebotener Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung verweigere, müsse finanziell spürbar schlechter stehen als jemand, der sich aktiv um Arbeit bemühe. Übersetzt bedeutet das eine Absage an das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Mittwoch, 8. Mai. Studierende zahlreicher Universitäten protestieren weltweit gegen das Vorgehen Israels gegen die PalästinenserInnen und fordern ihre Regierungen auf, Waffenlieferungen an Israel sofort einzustellen. So auch in Berlin. Ein Protestcamp an der FU Berlin wurde vergangene Woche mit massiver Polizeigewalt aufgelöst, nachdem die Hochschulleitung die Cops gerufen hatte. Am Mittwoch veröffentlichten 200 Lehrende an Berliner Universitäten einen offenen Brief, in dem sie die Entscheidung der Unileitung, mit Polizeigewalt gegen die eigenen Studierenden vorzugehen, kritisieren. Sie fordern unter anderem, der Dialog mit den Studierenden und der Schutz der Hochschulen als Räume der kritischen Öffentlichkeit sollte oberste Priorität haben. Beides sei mit Polizeieinsätzen auf dem Campus unvereinbar. Weiterhin erklären sie, als Lehrende der Berliner Hochschulen verpflichte sie ihr Selbstverständnis dazu, ihre Studierenden auf Augenhöhe zu begleiten, aber auch zu schützen und sie in keinem Fall Polizeigewalt auszuliefern. Die inzwischen, Stand Sonntagmittag, über 360 Unterzeichnenden, dazu kommen weitere 850 UnterstützerInnen außerhalb Berlins, kritisieren, dass die Polizei gerufen wurde, noch bevor überhaupt mit den Protestierenden in Gespräch gegangen wurde. Dabei sei es unerheblich, ob man die Meinung der Studierenden teile oder nicht. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit seien grundlegende demokratische Rechte, die auch und gerade an Universitäten zu schützen seien, heißt es im offenen Brief der Lehrenden. Und weiter: Nur durch Auseinandersetzung und Debatte würden sie als Lehrende und Universitäten ihrem Auftrag gerecht. Die Bundesbildungsministerin ist außer sich. Dieses Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten mache sie fassungslos. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Unibesetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost, sagte Bettina Stark-Watzinger der Bild-Zeitung. Dass es sich bei den Unterstützern um Lehrende handle, sei eine neue Qualität. Gerade sie müssten auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sagte die FDP-Politikerin weiter, ließ aber offen, inwiefern ein Plädoyer für Dialog, Meinungs- und Gewaltfreiheit gegen das Grundgesetz verstößt. Radikalen Erlass Ekördir Trabzen. Der Brandenburger CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidat für die kommenden Landtagswahlen, Jan Redmann, fordert jetzt, dass der Verfassungsschutz Hochschullehrende überwachen soll, die sich für die Rede- und Demonstrationsfreiheit einsetzen. Zur Bild sagte er, die Freiheit der Lehre entbinde nicht von der Treue zum Grundgesetz. Das Existenzrecht Israels sei deutsche Staatsräson. Der Verfassungsschutz müsse deshalb auch bei Linksextremen und Islamisten genau hinschauen und sie beobachten, auch an den Universitäten. Und nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. Natürlich dürfen die Forderungen und auch die Protestformen der pro-palästinensischen AktivistInnen kritisiert werden. Sich dafür einzusetzen, dass sie protestieren dürfen, bedeutet nicht, sich zu den Inhalten zu bekennen, schon gar nicht uneingeschränkt. Doch wie auch die Lehrenden im offenen Brief herausstellen, wir können nicht so tun, als würde sich gerade keine humanitäre Katastrophe vor unseren Augen entfalten, an deren minütlicher Verschlimmerung auch die Bundesregierung einen erheblichen Anteil hat. Dazu heißt es im offenen Brief, angesichts der angekündigten Bombardierung Rafahs und der Verschärfung der humanitären Krise in Gaza, sollte die Dringlichkeit des Anliegens der Protestierenden auch für jene nachvollziehbar sein, die nicht alle konkreten Forderungen teilen oder die gewählte Aktionsform für nicht geeignet halten. Die Notlage im Gazastreifen habe ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, mahnt der Vertreter des UN-Nothilfebüros OCHA, Georgios Petropoulos, angesichts der jüngsten Entwicklungen. Die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Die rund 1,4 Millionen Menschen, die sich derzeit in Rafah aufhalten, etwa die Hälfte davon sind Kinder, leben unter unvorstellbaren Bedingungen. Es gibt zu wenig Toiletten, unsauberes Wasser, zu wenig Nahrung und vor allem keine Hoffnung. Hamish Young, Nothilfekoordinator des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, sagt, die Menschen haben Angst, sind hilflos und leben unter entwürdigenden Bedingungen. Donnerstag, 9. Mai. Die sich häufenden Angriffe auf PolitikerInnen und WahlkampfhelferInnen beschäftigten uns auch in dieser Woche. In Dresden wurde ein Team der Grünen angegriffen, bedroht und bespuckt. Der Vorfall wurde gefilmt. Gegen die 24-jährige Frau und den 34 Jahre alten Mann wird ermittelt. Im Falle des brutalen Angriffs auf den SPD-Politiker Matthias Ecke, ebenfalls in Dresden, wurden 4 Tatverdächtige ermittelt. Bei den Jugendlichen und jungen Männern soll es sich nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung um Angehörige der rechtsextremen Elbland-Revolte handeln. Die Opferberatungsstelle RAA beobachte in Dresden seit einiger Zeit wieder verstärkt das Auftreten und die Angebote von klassischen Neonazi-Organisationen, die insbesondere unter jungen Männern und Jugendlichen für sich werben würden, sagte Andrea Hübler, Geschäftsführerin der Opferberatungsstelle. Der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Wolfgang Merkel nannte in einem Interview mit der Tagesschau, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, Ohnmachtsgefühle und das verbreitete Gefühl, nicht gehört zu werden, nicht zu zählen, nicht repräsentiert zu werden, als mögliche Gründe für den Anstieg der Gewalt gegen PolitikerInnen. Er sieht einen neuen Treiber von Polarisierung, von Radikalisierung, von Verrohung und nennt konkret die Rechtsaußenparteien und insbesondere deren Ränder. Es seien nicht die offiziellen Politiker und Politikerinnen von AfD, FPÖ, Rassemblement National und wie die Parteien alle hießen, sondern es seien dann deren Ränder, die sich aus diesem Milieu hin zur physischen Gewalt radikalisieren würden. Freitag, 10. Mai. Am Freitag begannen die koordinierten Aktionen gegen das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin, die bereits mit ihrer Ankündigung im Vorfeld einige Aufmerksamkeit erregten. Die Gigafactory schickte die Belegschaft verpflichtend ins Homeoffice, die Produktion stand still. Rund 1000 Menschen beteiligten sich an unterschiedlichen Aktionen rund um Elon Musks Fabrikgelände. Unter anderem gab es Blockaden eines Tesla-Zwischenlagers in Neu-Hardenberg, Farbbeutelwürfe auf Tesla-Fahrzeuge, verschiedene Demonstrationen und ein Familienfest mit Drachen steigen lassen vor dem Werk in Grünheide. Die AktivistInnen gehören zum Bündnis Tesla den Hahn abdrehen, Bündnis für Wasserschutz und Mobilitätswende, das sich dem Ausbau der Gigafactory entgegenstellt. Über 100 Hektar Wald in einem Trinkwasserschutzgebiet sollen für die Vergrößerung des Werks abgeholzt werden. In einer der trockensten Regionen Deutschlands bedeutet der extrem hohe Wasserverbrauch des Autobauers nicht nur erhöhte Waldbrandgefahr, sondern auch eine Trinkwasserrationierung der AnwohnerInnen. Hier werde deutlich, wie im Kapitalismus Ressourcen verteilt würden, wenn sie knapp würden. Die Profitinteressen von Milliardären wie Elon Musk und Konzernen wie Tesla würden vor die Interessen von uns allen gestellt, sagte das Bündnis Tesla stoppen. Die Proteste berufen sich unter anderem auf eine Befragung von Grünheider BürgerInnen, die sich mit 62,1% gegen die Tesla-Erweiterung ausgesprochen hatten. Doch es geht nicht nur ums Wasser. Es geht um die Ausbeutung der Menschen in den Fabriken und denen, die in den Kobaltminen, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, schuften. Es geht um die koloniale Ausbeutung, die Enteignung indigener Communities, zum Beispiel in Chile, Argentinien und Bolivien, auf deren Land Lithium gefördert wird, während die natürlichen Ressourcen wie Trinkwasser verseucht werden. Es geht darum, dem Märchen des grünen Kapitalismus den Kampf anzusagen. E-Autos sind keine ökologische Alternative. Es geht darum, einen rechten Milliardär zu stoppen, der Gewerkschaften bekämpft, ein internationales Netzwerk von FaschistInnen hofiert und antisemitische Verschwörungserzählungen verbreitet. Samstag, 11. Mai. Hamburg hat seit Samstag eine Ciao- und Landstraße. Um 11 Uhr wurde die Umbenennung eines Abschnitts der Halske-Straße gefeiert. Do An Lan und Nguyen Ngoc Chau waren die ersten dokumentierten Todesopfer rechter Gewalt in Hamburg seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die beiden Männer waren vor dem Vietnamkrieg aus Saigon geflohen. Der 18-jährige Do An Lan und der 22-jährige Nguyen Ngoc Chau lebten 1980 gemeinsam in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Halske-Straße im Stadtteil Bilbrook. In der Nacht zum 22. August 1980 verbrannten sie in ihrem Zimmer, nachdem 3 Mitglieder der rechtsextremen Terrororganisation Deutsche Aktionsgruppen Molotow-Cocktails durch das Fenster geworfen hatten. Die TäterInnen, die Radiologieassistentin Sibylle Vorderbrügge, der Arzt Heinz Kolditz und der Werkarbeiter Raimund Hörnle, hatten zunächst Ausländer raus an die Fassade des Gebäudes gesprüht, bevor sie 3 Brandsätze durchs Fenster warfen und flüchteten. Do An Lan wurde am 10. März 1962 in Saigon als Sohn einer Textilgroßhändlerin geboren. Er gehörte der chinesischen Minderheit in Vietnam an und floh aus Angst vor dem Militärdienst auch mit Hilfe der Familienersparnisse. Seine Flucht dauerte 2 Jahre. In Deutschland ging er zur Schule und er plante, seine Familie nach Deutschland zu holen. 9 Tage nach dem Brandanschlag, am 1. September 1980, erlag er seinen schweren Brandverletzungen. Do An Lan wäre heute 62 Jahre alt. Nguyen Ngoc Cao kam am 26. Juli 1958 ebenfalls in Saigon zur Welt. Er war Lehrer und wurde auf der Flucht vom Rettungsschiff Kap Anamur aus dem südchinesischen Meer gerettet. Er kam im April 1980 und starb am 22. August 1980, nur wenige Stunden nach dem Brandanschlag infolge der schweren Verbrennungen. Nguyen Ngoc Cao wäre heute 65 Jahre alt. Sonntag, 12. Mai. Am frühen Sonntagmorgen war das Drumageddon vom Eurovision Song Contest endlich überstanden und mit dem Sieg der Schweiz hatte es dann fast ein versöhnliches Ende. Zumindest vorübergehend, denn was dieses Jahr los war, wird uns sicher noch eine Weile beschäftigen. Die ewige Erzählung vom unpolitischen Eurovision Song Contest ist längst nicht mehr aufrechtzuerhalten, so viel steht fest. Ich bin einfach nur froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Den ersten Platz hat Nemo gemacht, eine nicht-binäre Person, die auch im Gewinnersong auf das Suchen und Finden der nicht-binären Identität eingeht. Das finde ich schön. Wie schon beim Deutschen Buchpreis für Kim de l'Horizon vorletztes Jahr, ist die mediale Aufmerksamkeit wichtig für die genderqueere Community. So kommen selbst konservativere Medien nicht drum herum, sich mit den korrekten Pronomen zumindest auseinanderzusetzen. Nicht-binäre Personen existieren. Dank Nemos Sieg ist diese Tatsache wieder ein paar mehr Menschen bewusst geworden. Das war's mit dem feministischen Wochenrückblick bei Radio Blau. Ich bin Marie-Charlotte und lese ihn euch jeden Dienstag vor. Ulla hat ihn am Sonntag auf feminismus.de veröffentlicht. Dort findet ihr auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.